Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott.
Aber ich freue mich auf den Karfreitag, so wie wir es gerade in dieser Bibelstelle gelesen haben, wie wir es in dem Video schon gesehen haben. Wir wollen uns mit diesem Kreuz auseinandersetzen, mit diesem Kreuz, an dem Jesus Christus gestorben ist. Und wir wollen vielleicht einfach mal wieder neu oder das erste Mal reinschauen, hey, was hat es damit auf sich und vor allem, was bedeutet es für dich und für mich? Und da wollen wir gleich reinstarten. Wenn wir mal kurz uns so vor Augen führen, was an Ostern alles passiert ist, will ich dich mal kurz abholen, wo diese Geschichte so verankert ist. Wir haben letzten Sonntag, war Palmsonntag, und es war der Tag, an dem Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Und für einen kurzen Moment hat man das Gefühl gehabt, das Volk Israel erkennt diesen Jesus und weiß, dass er der Messias ist. Sie bejubeln ihn und sie feiern ihn, dass er in die Stadt einzieht. Und es ist ein großes Freudenfest. Aber es dauert nur ein paar Tage und plötzlich ruft das Volk ans Kreuz mit ihm. Ganz viel hat sich geändert. Gestern ist der Gründonnerstag gewesen. Und am Gründonnerstag denken wir daran, dass Jesus mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl gefeiert hat. Er hat mit ihnen dieses Mahl gefeiert und hat dabei erklärt, was einen Tag später passieren wird. Hat erklärt, dass er sein Leib und sein Blut geben wird und was das bedeutet, auch wenn die Jünger das damals vielleicht noch nicht so ganz verstanden haben. Kurz danach ist Jesus mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane gegangen und dort geht er zum Beten hin und er kämpft im Gebet so richtig und er bittet zu Gott, zu seinem Vater und er sagt, hey, wenn es möglich ist, dann lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und so ist es. Kurz darauf wird Jesus noch dort im Garten Gethsemane festgenommen von römischen Soldaten. Er wird abgeführt und wie wir im Video gesehen haben, er wird vor den Hohen Rat gestellt, vor Herodes gestellt, vor Pilatus gestellt. Und dieses Volk, es klagt ihn an und das Ergebnis ist, Jesus wird verurteilt. Er wird verspottet, er wird ausgepeitscht, er wird geschlagen und alles geht Richtung den Hügel Golgatha, dort wo das Kreuz steht, wo er gekreuzigt werden soll. Er begibt sich auf den Weg und als sie dort ankommen, wird Jesus gekreuzigt zwischen zwei Verbrechern. Und die Bibel sagt, dass als er stirbt, wird es plötzlich finster. Es wird plötzlich komplett finster. Und die Bibel sagt, im Tempel reißt der Vorhang in zwei. Das, was das Göttliche und das Menschliche getrennt hat, es wird niedergerissen. Und da die Menschen damals wussten noch nicht, was passiert ist oder was das bedeutet, aber die Bibel sagt es uns schon. Und nach 3 Stunden ruft Jesus aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er stirbt dort am Kreuz, wird später von dem Kreuz heruntergenommen, er wird in ein Grab gelegt, der Stein wird vor dieses Grab gelegt, das Grab wird versiegelt, es werden gut ausgebildete römische Wachen vor dieses Grab gestellt, um sicherzugehen, dass dieser Leichnam in diesem Grab bleibt. Und so endet der Karfreitag. Und das Gute ist, dass wir in 2 Tagen Ostersonntag feiern und wir wissen, das Grab ist leer. Wir wissen, dass er auferstanden ist. Amen. Amen. Also wir haben eine Hoffnung und wir dürfen uns darüber freuen. Und doch wollen wir heute Abend so an diesem Karfreitag mal stehen bleiben. An diesem Kreuz stehen bleiben und einfach wieder neu reinschauen, was es damit auf sich hat. Und für mich ist der Karfreitag immer so Tragödie und Triumph zugleich. Triumph, weil wir wissen, was kommt. Triumph, weil wir feiern und verstehen, was dort am Kreuz passiert ist. Aber doch auch irgendwie so eine gefühlte Tragödie, weil es so eine harte Geschichte ist. So eine harte Geschichte, wo wir uns manchmal gar nicht so in jedes Detail reindenken wollen, weil es uns vielleicht sogar ein bisschen unheimlich wird, wenn wir uns vorstellen, wie ein Mensch gekreuzigt wird. Und wie viel mehr Tragödie war es für die Menschen damals, für die Jünger, die noch nicht im Rückblick alles sehen, sondern einfach nur da am Kreuz stehen und denken, was ist jetzt los? Jesus hängt hier und ist gestorben. Wir begraben ihn. Alles, was wir in den letzten Jahren gehofft und erwartet haben, es passiert irgendwie nicht. Aber wir wollen heute anschauen, wie diese Tragödie zum größten Triumph der Menschheitsgeschichte wird. Und das, was wir im Video gesehen haben, was ich auch vorher gelesen habe, dieses ans Kreuz mit ihm, darum wollen wir uns ein bisschen drehen. Das, was das Volk ausgerufen hat, wie dieses ans Kreuz mit ihm von einer Tragödie am Ende zu einem Triumph wird. Und wir wollen dafür eine Bibelstelle anschauen. Und danach gehen wir in, und die schauen wir einfach ein bisschen an, schauen, was da drin steckt. Und dann gehen wir in eine lange Lobpreiszeit, wo wir noch ein paar verschiedene Sachen machen. Ist das okay für dich heute Abend? Sehr gut. Wir müssen trotz der vielleicht gedrückten Stimmung, dürfen wir trotzdem auch freudig sein. Ich habe uns eine Bibelstelle mitgebracht aus dem Kolosserbrief. Da schreibt Paulus an eine Gemeinde und er schreibt Folgendes. Er, also Gott, er hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Zwei Verse. Im Deutsch ein langer Satz, der kompliziert ist, weil ungefähr 15.000 Kommas drin vorkommen und wir gar nicht wissen, wo Anfang und Ende ist. Was wir in den nächsten paar Minuten machen, wir wollen diese zwei Verse von oben nach unten durchgehen und lernen, was Paulus uns hier eigentlich mitgeben will. Weil in diese zwei relativ kurzen Verse, wenn man so will, packt er so ganz nebenbei einmal alles, was Karfreitag bedeutet, was dieses ans Kreuz mit ihm zu einem Triumph macht und ganz nebenbei erklärt es so das Herz und das Fundament von unserem christlichen Glauben. Und das schauen wir uns einfach mal heute Abend an, okay? Und wir beginnen hier mit einer Aussage in der ersten Zeile. Er sagt, hey, ihr, die ihr tot wart. Und Paulus schreibt über Menschen und er sagt, diese Menschen sind tot. Und er erklärt es uns zum Glück ein bisschen, weil er sagt, hey, ihr, die ihr tot wart, in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches. Ich weiß nicht, ob es eine gute Erklärung für dich ist oder mehr verwirrend als hilfreich. Übertretungen ist für uns vielleicht noch nachvollziehbar. Es sind Übertretungen, das, was wir in der Bibel ganz häufig als Sünde kennen, wenn wir uns gegen Gott Schuld aufladen, wenn wir Dinge tun, die ihm nicht gefallen, die ihn nicht ehren. Und dieser unbeschnittene Zustand ist, Paulus schreibt zu Juden, die können das ein bisschen besser einordnen. Im Kern, was er sagen will, ist, er redet über Menschen, die ohne jegliche Beziehung zu Gott sind. Die keine Beziehung zu Gott haben. Und dieses Tod bedeutet nicht körperlich tot, sondern es ist ein geistliches Todsein und wenn man so will, vielleicht lieber ein geistlich unsensibel sein, ein unsensibel gegenüber Gott, weil ich stelle mir das so vor, wenn etwas tot ist, dann reagiert es nicht. Ja? Eine tote Person, die kann nicht mehr reagieren. Wenn ich geistlich tot bin, dann reagiere ich nicht auf Gott. Ich habe keine Beziehung zu ihm, ich liebe ihn nicht, ich habe nicht den Wunsch, ihn besser kennenzulernen, ich habe keine Beziehung in meinem Alltag zu ihm, ich habe keine Interesse an ihm, ich bin einfach geistlich tot, da ist keine Verbindung. Und Paulus spricht über Menschen, die in seinen Worten geistlich tot sind und was er eigentlich sagen will, ist Folgendes, dass jeder Mensch in diesem Zustand ist. Jeder Mensch ist in diesem Zustand geistlich tot zu sein, keine Beziehung zu Gott zu haben, bis, ganz wichtig, bis das, was danach kommt, bis wir mit ihm lebendig gemacht werden. Und das ist hier fett markiert, das ist der Kern, den Paulus hier weitergeben will. Er sagt, hey, wir werden und wir können lebendig gemacht werden, dass wir nicht mehr geistlich tot sind, dass wir nicht mehr keine Interesse an Gott haben, keine Beziehung zu Gott haben, sondern im Gegenteil, dass wir da sensibel werden, dass eine Beziehung zu ihm entstehen kann und möglich ist. Und er sagt auch, wie das möglich ist und wie das funktioniert. Und zwar sagt er, indem wir mit ihm, mit Jesus lebendig gemacht werden. Und hier kommen wir zum Kern von Ostern, von dem, was Jesus für dich und für mich tut. Und jetzt folgen ein paar Verse. Wir sind schon fast bei der Hälfte, okay? Also wir kommen hier schnell durch. Jetzt kommen ein paar Verse untereinander und irgendwie jeder Satz erklärt den anderen Satz, der davor stand, noch ein bisschen besser und noch detaillierter. Und es kommt ein und ein in dem und einem in dem. Und das ist irgendwie verwirrend vielleicht. Am Ende will Paulus einfach nur dieses lebendig gemacht besser erklären. Er will zeigen, wie es Gott schafft, dass er Menschen, die geistlich tot sind, lebendig gemacht hat. Und wir stellen uns einfach mal die Frage, ja, wie hat er das gemacht? Wie schafft er es? Er hat uns lebendig gemacht. Wir gehen eine Zeile drunter und wir lesen, indem er uns unsere Übertretungen vergeben hat. Indem er uns Vergebung geschenkt hat für die Dinge, die in meinem Leben Gott nicht ehren und die gegen ihn sind. Indem er uns Vergebung zukommen lässt, macht er uns lebendig. Aber wir müssen uns fragen, wie schenkt er uns diese Vergebung? Wie kann uns Gott vergeben? Wir gehen eine Zeile drunter und wir lesen, und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht. In anderen Übersetzungen steht hier nicht Schuldschrift, sondern es steht Schuldschein. Und ich habe uns mal einen Schuldschein mitgebracht, ja, vielleicht kannst du es irgendwie ein bisschen lesen, ja. Er spricht von einem Schuldschein und er sagt, der Schuldschein, er wird für ungültig erklärt. Und die Frage ist, was ist ein Schuldschein? Das ist kein, für mich zumindest, kein gängiger Gegenstand, keine gängige Sache in meinem Alltag. Damals war es viel bekannter. Ein Schuldschein war am Ende tatsächlich ein Zettel und da wurde einfach deine Schuld draufgeschrieben, ja. Wenn ich jetzt, wir waren als Pastoren am Dienstag Döner essen. Wenn ich kein Geld dabei hatte und Rachelle hat mir die 6,50 Euro geliehen, dann schulde ich Rachelle 6,50 Euro. Und dann hätten wir einfach einen Zettel nehmen können, wir hätten draufschreiben können, hier Schuldschein von mir gegenüber Rachelle, 6,50 Euro. Dann wurde unten drunter unterschrieben und es war klar und festgehalten, ich schulde einer anderen Person 6,50 Euro. Und das bedeutet, ich muss diese Schulden begleichen. Wenn ich diese Schulden nicht begleiche, dann hat das Konsequenzen. Und das ist ein Schuldschein damals gewesen. Und Gott gebraucht diesen Begriff für unsere Beziehung gegenüber ihm. Und er redet von einem Schuldschein, den jeder einzelne Mensch am Ende hat, den ich zum Beispiel habe. Und auf diesem Schuldschein ist aufgelistet, wo ich Schuld gegen Gott auf mich geladen habe, wo ich nichts von Gott wissen wollte, wo ich ihm nicht gehorcht habe, wo ich Dinge getan habe, die er eigentlich gar nicht will, aber auch Schuld, die ich gegenüber anderen Menschen auf mich geladen habe, wo ich vielleicht ungerecht und lieblos mit anderen Menschen umgegangen bin, wo ich vielleicht voller Stolz und Neid unterwegs bin oder in meinem Alltag immer Menschen anlüge und nie ehrlich bin. All diese Punkte, wie Paulus es auch sagt, so Übertretungen, wurden auf diesem Schuldschein aufgeschrieben. Und ich bin 27 Jahre alt und ich weiß, dieser Schuldschein würde nicht auf diese Seite hier passen. Es wären ganz viele Sachen, die da aufgelistet wären, weil ich weiß, ich habe viele Dinge in meinem Leben gemacht, die einfach nicht gut sind. Traurige Nachricht, wenn du 60, 70, 80 bist, dann ist dein Schuldschein wahrscheinlich noch länger als meiner, einfach weil du viel mehr Zeit hattest, ja? Das ist nicht böse gemeint. Paulus sagt, dieser Schuldschein oder diese Schuldschrift, sie wird ausgelöscht. Sie ist nicht mehr gültig. Das ist erstmal total schön. Die Frage ist, wie kriegt Gott das hin, dass dieser Schein nicht mehr gültig ist? Was machen wir? Wir springen eine Zeile weiter runter oder zwei und er sagt, und er hat diese Schuldschrift aus dem Weg geschafft. Er hat sie aus dem Weg geschafft. Andere Übersetzungen sagen, er hat diesen Schuldschein beseitigt, aus der Mitte heraus weggetan. Und das ist erstmal richtig cool. Und ich stelle mir das vor, wenn ich mit meinem Schuldschein irgendwie vor einem Richter sitze und ich wurde angeklagt, weil ich habe ganz viel Schuld auf mich geladen, dann sitze ich gegenüber einem Richter und er schaut sich diesen Schuldschein an und er geht die Punkte durch und er sagt, wow, das ist definitiv genug, um ihn dran zu kriegen. So viele Sachen, wo er gegen Gott schuldig geworden ist, wo er Menschen Ungerechtes zugetan hat, wo er lieblos unterwegs war und so weiter und so fort. So viele Punkte, die ihm definitiv zeigen, er ist schuldig. Und das, was Paulus hier schreibt, stelle ich mir folgendermaßen vor, dass dieser Richter mir gegenüber sitzt und plötzlich ist dieser Schuldschein einfach weg. Weil Gott ihn einfach weggeschafft hat, aus der Mitte heraus weggetan hat und plötzlich schaut mich der Richter an und er denkt sich, ich habe keinen Schuldschein mehr. Ich habe nicht mehr die Aufzählung von all den Dingen, die er irgendwie gegen Gott getan hat, wo er schuldig geworden ist. Ich habe keinen Grund mehr, ihn anzuklagen oder zu verurteilen, weil die Schuldschrift, sie wurde weggeschafft. Und das sagt Paulus, das macht Gott mit deinem, mit meinem Schuldschein. Und die letzte wichtige Frage ist, wie kriegt Gott es hin? Wie kriegt Gott es hin, dass ich, der in seinem Leben ganz oft Mist baut und ganz oft einfach Schuld auf sich geladen hat, wie kriegt Gott es hin, dass er diesen Schuldschein einfach verschwinden lässt? Dass er plötzlich weg ist und mich anschauen kann und sagt, hey, ich sehe dich ohne Schuld. Ich sehe dich ohne diese Übertretungen, Verfehlungen. Und dafür schauen wir in die letzte Zeile, weil er sagt, indem er sie, also die Schuldschrift, ans Kreuz heftete. Indem er diesen Schuldschein, der auf meinen oder deinen Namen einfach ans Kreuz nagelt. Und eigentlich kommen wir wieder einfach zurück zum Anfang. Ans Kreuz mit ihm. Ans Kreuz mit ihm haben die Menschen damals gerufen. Und die Band darf tatsächlich, oder zumindest die Musiker dürfen schon wieder hochkommen. Wir lassen den Text mal hier, aber wir machen mal einen kleinen Gedankensprung. Ich frage mich, wenn wir diese Ostergeschichte hören, gerade was Karfreitag angeht, und es geht darum, ans Kreuz mit ihm. Das Volk ruft es und es passiert auch so. Ich frage mich immer wieder mal, oder man könnte sich fragen, warum wehrt sich Jesus nicht? Warum tut er nichts dagegen? Er ist Gottes Sohn, er hat alle Macht, er kann doch locker etwas dagegen tun, dass das nicht passiert. Ich frage mich, warum ist das Volk dort, schreit die ganze Zeit ans Kreuz mit ihm und Jesus steht da und er schweigt. Neben ihm ist eine Person, die schuldig ist, Barabbas, er war ein Aufrührer, er war ein Mörder. Aber Jesus schweigt und lässt lieber diesen Barabbas freikommen, wo er gar nicht weiß, was macht Barabbas danach. Bringt er die nächste Person um, macht er den nächsten Aufstand? Jesus steht da, wehrt sich nicht und er schweigt. Warum? Er wird verspottet, er wird ausgepeitscht, er wird geschlagen. Die Menschen begegnen ihm mit Spott und mit Hohn und er wehrt sich nicht. Wieso nicht? Du bist Gottes Sohn. Du musst dir doch das nicht antun, dass Soldaten sich über dich lustig machen und dir sagen, komm, wir verbinden dir die Augen, dann schlagen wir dich und dann musst du mal raten oder sagen, wer dich geschlagen hat. Wieso tust du dir sowas an, Jesus? Wieso wehrst du dich nicht? Und als er dort am Kreuz hängt und den grausamsten Tod stirbt, den es zu der damaligen Zeit gab und den nur die schwersten Verbrecher erlitten haben. Wieso wehrt sich Jesus nicht? Wieso macht er nicht das, was die Römer gefordert haben und er steigt einfach vom Kreuz? Hätte er damit nicht genug bewiesen, dass er Gottes Sohn ist, dass er Macht hat und dass er nicht von dieser Erde ist? Warum wehrt er sich nicht? Weil Jesus wusste, ans Kreuz mit ihm muss passieren. Weil er wusste, ans Kreuz mit ihm muss passieren, denn es ist der einzige Weg, wie Menschen, die geistlich tot sind, wirklich lebendig werden können. Weil er weiß, es ist der allereinzige Weg, dass das funktioniert, was wir hier gerade bei Paulus gelesen haben. Der einzige Weg, damit Menschen nicht mehr als schuldige Menschen vor Gott stehen, sondern in eine Beziehung mit ihm hineinkommen können. Er wusste, es muss passieren. Und ich will uns das noch verdeutlichen. Jesus wird gekreuzigt. Und Jesus kommt dort ans Kreuz, so wie wir hier auch und da hinten auch Kreuze haben. Und er wird gekreuzigt und wir wollen gar nicht ins Detail reingehen, was die Kreuzigung genau macht, weil es ist wirklich grausam. Aber er wird gekreuzigt und durch seine Hände und durch seine Füße werden Nägel geschlagen. Brutal. Aber als Jesus dort am Kreuz hängt und als ihm die Nägel durch die Steine, durch die Hände geschlagen werden, da wird nicht einfach nur der Körper von Jesus gekreuzigt. Sondern das, was passiert, ist, dass Jesus, als er dort gekreuzigt wird, deinen und meinen Schuldschein in seinen Händen hält. Und als er dort gekreuzigt wird und etwas erlebt, was keiner erleben will, hält er deine Auflistung von all den Dingen, die du gegen Gott getan hast, gegen andere Menschen getan hast, hält er meinen Schuldschein in seiner Hand. Und er sagt, ich hefte diesen Schuldschein mit ans Kreuz, damit er keinen Einfluss mehr haben kann. Da stirbt nicht nur irgendein Mensch, der von dem Volk nicht gemocht wurde, sondern das ist der Sohn Gottes, der weiß, ans Kreuz mit ihm muss passieren, damit das, was uns von Gott trennt, das, was uns geistlich tot macht, ein für alle Mal weggeschafft werden kann. Und das tut er. Und er nagelt deinen und meinen Schuldschein ans Kreuz. Und er ist weg. Und das, was Paulus schreibt, das gilt. Ja? Er nagelt den Schuldschein ans Kreuz. Das bedeutet, er ist weggeschafft. Er ist nicht mehr da. Der Richter sieht ihn nicht mehr. Das bedeutet, er ist nicht mehr gültig. Er hat keine Kraft mehr. Das bedeutet, dass mir vergeben ist. Und das macht mich zu einem geistlich lebendigen Menschen, der Beziehung zu Gott haben kann, der vor ihm gerecht dastehen kann. Ja, Jesus wird zu meiner Gerechtigkeit und dass Gott mich anschaut. Und er sieht nicht das, sondern er sieht ein geliebtes Kind. Und das ist das, was an Ostern, das ist, was am Karfreitag beginnt und passiert, ist das alles Entscheidende für jeden Menschen. Und für dich, wenn du Jesus kennst und wenn du an ihn glaubst, dann ist es das, was dein und mein Leben verändert hat. Und wenn wir Karfreitag feiern, dann denken wir daran zurück. Und wir erinnern uns. Und wir wollen bewusst mal dieser Atmosphäre oder diesen Abend so aushalten, am Kreuz zu stehen, um uns wieder neu zu bewusst zu machen, er hat meinen Schuldschein dorthin genagelt. Es ist meine Schuld, es ist meine Sachen, die ich in meinem Leben angehäuft habe, aber er haut es dorthin. Er räumt es aus der Mitte weg, er macht ihn ungültig, er vergibt mir, er macht mich lebendig. Deswegen können wir am Ostersonntag, als Jesus dann auch aufersteht, sowas von voller Osterfreude sein, weil wir wissen, er schenkt uns neues Leben, echtes Leben, Leben in Fülle. Und daran wollen wir uns heute Abend erinnern. Und wir möchten jetzt in eine Zeit gehen, wo wir einfach noch ein paar Lieder Zeit haben, um darauf zu reagieren. Es passiert gar nicht viel mehr heute Abend. Wir haben in Gottes Wort reingeschaut, wir haben uns vielleicht neu oder das erste Mal vor Augen geführt, was an Ostern passiert, was am Karfreitag passiert. Und wir möchten jetzt in eine Zeit gehen, mehrere Lieder singen und darauf reagieren. Und ich habe zwei Einladungen, die ich an dich weitergeben will. Das erste ist, ich will dich ans Kreuz einladen. Denn dieses Kreuz, weiß ich, hat mein Leben verändert. Weil ich weiß, ich habe es nicht verdient, dass Jesus das für mich tut. Ich habe gar nichts dafür geleistet. Im Gegenteil, ich habe viel dagegen getan, dass er viele Gründe hätte, das nicht zu tun. Und doch tut er es aus Liebe zu dir und zu mir. Dieses Kreuz verändert das Leben eines Menschen. Es macht ihn frei, es schenkt ihm Vergebung. Und die Bibel zeigt ganz klar, dass das, was Jesus dort tut, ein Opfer ist, das Jesus bringt, das ein für alle Mal gilt. Und dafür können wir dankbar sein. Es hat Jesus einmal getan und es gilt für alle Ewigkeit. Aber die Realität ist auch die, dass wir heute in einer Welt noch leben, die noch nicht perfekt ist. In einer Welt leben, die in Gottes Augen gefallen ist. Und auch wenn an Ostern der Tod und die Sünde besiegt wird, leben wir doch noch in einer Zeit, wo Sünde, das, was uns von Gott trennt, was uns dazu führt, Dinge zu tun, die andere Menschen verletzen und uns von Gott wegziehen, leben wir in einer Zeit, wo das immer noch in unser Leben hineinwirken kann. Und wenn ich das erlebe in meinem Leben, dann erinnere ich mich wieder neu an das Kreuz und ich stelle mich auf das, was Jesus für mich getan hat und ich komme wieder neu vor dieses Kreuz und ich bitte um Vergebung und ich tue Buße. Ich will umkehren, da wo ich merke, hey, da kommen Dinge in mein Leben, die Gott nicht ehren. Und das will ich dich einladen heute Abend, dass wir ans Kreuz kommen, um Buße zu tun. Vielleicht merkst du in deinem Leben Lebensbereiche, die du vor Gott versteckst, weil du sagst, diese Lebensbereiche, die gestalte ich, wie ich will und da soll Gott nicht reinreden und du merkst, dass das was ist, was Gott nicht ehrt, dann will ich dich einladen, öffne diesen Lebensbereich heute Abend für Jesus, dass er dort hineinkommen darf. Vielleicht merkst du schlechte Gedanken oder schlechte Gewohnheiten, schlechtes Handeln, das sich in dein Leben einschleicht, wo du merkst, hey, Da lasse ich Dinge in mein Leben hinein, die mich von Gott wegbringen. Sei es ein schlechter Umgang mit anderen Menschen, wo du merkst, hey, ich bin immer unehrlicher zu Menschen und ich behandle Menschen lieblos. Dann ist das etwas, was wir vor Jesus bringen dürfen, an sein Kreuz bringen dürfen, wo wir Buße tun und wieder umkehren und Jesu Liebe und das, was er im Kreuz getan hat, wieder in unser Herz reinlassen. Vielleicht merkst du, hey, ich lebe in gewissen Bereichen meines Lebens in Unreinheit. Im Thema Sexualität oder in Beziehungen habe ich Gewohnheiten, die nicht so sind, wie Gott es sich wünscht. Und doch lasse ich sie so weiterlaufen, weil es irgendwie manchmal Spaß macht und sich leichter anfühlt, einfach damit zu gehen. Dann will ich dich einladen, wag heute den Schritt und geh ans Kreuz und kehre um und leg das Jesus hin. Und das kannst du ganz einfach tun, indem du diesen Zettel auf deinem Stuhl hast. Und ich will dich einladen, dass du einfach das aufschreibst, wo du sagst, hey, das möchte ich am Kreuz abgeben. Da möchte ich Buße tun, da möchte ich umkehren. Schreib es auf, falte es oder zerknülle es oder mach damit, was du willst. Und dann lade ich dich ein, dass du gleich in der Lobpreiszeit einfach hier oder auf der anderen Seite nach vorne kommst. Und wir haben hier so richtig dreckige Eimer, das ist okay, die dürfen dreckig sein. Und du darfst deinen Zettel hier einfach reinlegen, reinschmeißen, was du willst. Und das ist ein Zeichen, eine symbolische Handlung dafür, dass du sagst, hey, ich kehre um. Ich lasse diese Sache los. Ich will es abgeben und ich will das annehmen, was Jesus am Kreuz schon für mich getan hat. Und wir werden diese Zettel dann danach vernichten, verbrennen, keine Ahnung was, schreddern, dass sie weg sind. Aber ich will dich einladen, dass du das gerne tust jetzt in dieser Zeit. Komm ans Kreuz, kehre um, wo du merkst, vielleicht ist es dran. Und die zweite Sache, wo ich dich einladen will, ist, dass du Gebet für dich in Anspruch nimmst. Wir haben gleich während der Lobpreiszeit links und rechts ein paar Leute, die haben rote Bänder umhängen und die sind hier, um gerne mit dir zu beten. Weil wir glauben, Gebet hat Kraft und Gebet verändert Situationen. Und du kannst dorthin kommen, wenn du zum Beispiel am Kreuz warst und sagst, hey, ich möchte das noch mit einer Person festmachen. Und ich möchte mit einer Person noch dafür beten, dass das, was ich abgelegt hat, wirklich aus meinem Leben hinausgeht. Aber du kannst dort auch hinkommen, wenn du andere Anliegen hast, wofür du gerne beten lassen willst. Oder wenn du sagst, hey, ich möchte mich einfach segnen lassen. Dann nimm das gerne in Anspruch und in den nächsten 5 Liedern oder so, die wir singen, komm gerne zum Gebetsteam. Lass für dich beten, weil es einen Unterschied macht. Und am Ende von dieser Lobpreiszeit komme ich nochmal hoch und wir wollen dann gemeinsam noch das Abendmahl feiern. Das Mahl, das Jesus seinen Jüngern schon beigebracht hat und das uns dabei hilft und uns daran zu erinnern, was Jesus da getan hat. Und dann gehen wir in diesen Karfreitagabend hinein oder in die Nacht und Karsamstag und freuen uns auf Ostersonntag, um dann mit ganz viel Osterfreude zu feiern, dass er auferstanden ist. Du darfst gerne mit mir aufstehen, wir möchten in diese Zeit hineingehen. Du darfst gerne deine Augen schließen, ich möchte beten und dann lade ich dich ein. Komm ans Kreuz, wenn du das vielleicht bei manchen Dingen einfach wieder machen musst. Aber auch wenn du hier bist und du sagst, hey, ich habe das noch nie gemacht, dann umso mehr lade ich dich da ein, komm heute ans Kreuz. Gib Gott die Sachen ab, die dich von ihm trennen. wenn du sagst, hey, ich möchte umkehren, ich möchte anfangen, ein geistlich sensibler Mensch zu werden, geistlich lebendig. Der Schlüssel ist Glaube. Im Glauben kommen, auf Gott zugehen, der freut sich auf dich. Jesus, wir danken dir, ja, für diesen Abend. Wir danken dir, dass wir heute Karfreitag feiern dürfen. Ja, wirklich feiern dürfen, weil wir wissen, dass was dort passiert, es hat den Lauf der Menschheitsgeschichte verändert. Es hat ja das Leben von so vielen Menschen hier verändert. Wir wollen uns wieder neu bewusst machen, dass du ja diesen Schuldschein mit all dem, was wir in unserem Leben anhäufen, dass du ihn ans Kreuz genagelt hast, dass du ihn weggeschafft hast, dass er dadurch nicht mehr gültig ist und dass du uns so vergeben hast. Und dass wir ja als gerechte Menschen vor dir stehen können, lebendig gemacht von dir. Und wir laden dich jetzt ein in diese Zeit. Ich bete, dass du echt an uns arbeiten darfst, dass du uns diese Botschaft vom Kreuz vielleicht ganz neu verständlich machen darfst, auch jetzt in dieser Reaktionszeit. Wir wollen auf deine Stimme hören und wir wollen dich einladen und wir wollen dich auch jetzt ehren für das, was du am Kreuz getan hast. Wir laden dich ein, dass du wirkst, dass du hier mitten unter uns bist und wir wollen dich ehren und dich anbeten, Jesus, weil wir wissen, du bist ans Kreuz gegangen, aus Liebe zu jedem Einzelnen hier. Dafür danken wir dir, Jesus. Amen.